und Zeichen der Zeit. Matthäus 24. Ich bin gestern früh ein bisschen am Losungswort hängen geblieben. Ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat. Weh denen, die Unheil planen, weil sie die Macht haben. Ein Wort, 2700 Jahre circa alt und doch hochaktuell. Gerade heute. Ich denke, wir merken immer mehr, wie Corona gerade auch unsere Gesellschaft heute spaltet. Auf der einen Seite Befürworter der Corona-Maßnahmen, auf der anderen Seite die Gegner. Der Riss geht bis in unsere Gemeinden hinein und durch sie hindurch, manchmal sogar durch die Familien hindurch. Auf der einen Seite sind die, die sagen, ja, das dient doch alles nur zu unserem Schutz. Wir müssen untertan sein der Obrigkeit, Römer 13. Auf der anderen Seite die, die sagen, das ist alles völlig überzogen, unverhältnismäßig, gerade auch Einmischung in den Gottesdienst. Und die dann sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Für mich ist eigentlich nur die eine Frage, was ist unser Maßstab? Ist es das, was die breite Masse sagt? Was vielleicht Staat und Regierung beschließt? Oder was vielleicht andere Christen sagen? Ich denke, für uns kann nur das und muss das Maßstab sein, was in Gottes Wort steht. Alleiniger Maßstab für unser Reden und Handeln, für unser Denken. Es war letztlich der einzige Maßstab auch durch die Jahrtausende hindurch bis heute, der geblieben ist und der überlebt hat. Der Maßstab in Gottes Wort. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo alles, was christlich ist, irgendwo ein Stück weit für null und nichtig erklärt wird, für ungültig. Wir wollen wirklich darauf hören, was der Alexander uns da sagen wird in dieser Beziehung. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Ja, Jesus Christus, hab Dank, dass dein Wort ewig gültiger Maßstab ist. Von alten Zeiten her bis heute gegolten hat und immer noch gilt. Herr, dass wir uns an deinem Wort festhalten können, an dem, was du uns sagst, weil wir wissen, dass du zu deinem Wort stehst und dass du auch all das, was noch aussteht, noch vollenden wirst. Herr, dass wir uns darauf freuen dürfen, auf deine Wiederkunft, auf eine Ewigkeit bei dir. Herr, du hast uns versprochen, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Herr, darauf wollen wir uns freuen, darauf wollen wir schauen, auf das, was du für uns bereitet hast. Herr, so wollen wir dich jetzt bitten, dass du dein Wort an uns segnest. Hab Dank dafür. Amen.
Wir kommen jetzt zu den Ansagen. Ja, der Alexander Seibel ist heute da. Er hat noch ein bisschen leichten Jetlag. Kommt ja, am Donnerstag ist er ja gelandet aus Amerika, Colorado. Und ja, und heute ist er angereist, heute Nachmittag. Er ist, wenn er nicht zusammenbricht, heute Abend noch in Hartenstein, 19 Uhr. Also das ist wirklich so. Das ist abgesprochen mit Hartenstein. Aber wenn es nicht klappt, da wird ja eine Nestvogel-CD eingelegt. Dort. Alles abgesprochen ist. Sag jetzt kein Mist. Er ist dann noch in Hartenstein bis Mittwoch in Dorf Chemnitz am Freitag und am Sonntag und am Donnerstag und am Samstag in Bermsgrün. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt, was ich alles gesagt habe. Hier steht alles drauf. Der Markus hat ein paar Zettel gemacht. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Liegt da drüben auf dem Tisch. Da stehen die ganzen Vorträge drauf mit Thema. Bis nächsten Sonntag. Also 10 Vorträge in 8 Tagen etwa. Das ist schon gut ab.
Ja, ich freue mich, hier so eifrige Geschwister zu sehen. Und normalerweise stellt man sich vor, ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich auch wirklich, etliche zu sehen. Auch von meinem Fleisch her wäre ich am liebsten zu Hause geblieben. Am Donnerstag noch in Colorado Zeitintervall 8 Stunden. Ich bin seit 4 Uhr früh heute wach. Ich weiß nicht, wann ich zusammenbreche. Und das Ganze steht auch unter Vorbehalt. Also es ist ja unser Grundgesetz jetzt ich erzähle keine Witze, am 29. April unter Klimavorbehalt gestellt worden. Das beste Grundgesetz, das Deutschland jemals hatte, in dem Bewusstsein der Verantwortung von Gott und der Menschen. So beginnt kein Grundgesetz. Und das hat Gott gesegnet. Wir hatten ja im Westen Überfluss, Freiheit, wirklich Friede. Keiner hatte Angst, seine Meinung öffentlich zu sagen und so weiter. Alles immer mehr vorbei. Also das Grundgesetz und Klimavorbehalt. Und ich wollte dem Bastl noch sagen, meine Predigt, wo bist du, Bastl, steht unter Kirchenvorbehalt. Wenn es keine Kirchen gibt, komme ich nicht. Das ist... Ja, gut. Also, das war aber jetzt nicht ganz ernst gemeint. Und das ist natürlich ein besonderes Thema. Ich mache noch was zur Auflockerung. Ihr seid ja gebildete Leute, ihr kennt doch alle den Ruf, Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder, oder? Habt ihr den mal gehört, vernommen? Die Älteren nicken, die Jüngeren haben keine Ahnung mehr. Das ist nicht eure Schuld. Wir werden da völlig geschichtslos erzogen. Die Merkel hat jetzt gerade vorgestern, da war zugegeben, dass sie von Geschichte wenig Ahnung hat. Was mir ja spätestens, wo sie sagte, der Islam gehört zu Deutschland, hätte wissen müssen. Ja, da muss man im Unterricht geschlafen haben. Man kannte den Islam ja immer nur in Reaktion, in Konfrontation. Nicht als etwas, was dazugehört. So ähnlich, wenn ich sage, der Kopf gehört zu uns oder der Krebs gehört zu uns und so weiter. Gut, und also diesen berühmten Ruf, Schlacht in Teutoburger Wald, beginnt eigentlich die deutsche Geschichte. Die Supermacht Rom wird verheerend geschlagen, verliert 3 Legionen. Da rief Augustus, Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Und jetzt haben wir ja dieses Thema Coronavirus und so weiter. Kennt den Ruf der Krankenkasse? Virus, Virus, gib mir meine Millionen wieder. Also das dient einmal zur Auflockerung. Und noch was, wie nennt man Fußballspiel mit Mundschutz? Maskenball. Es gibt Wasserbälle, es gibt Golfbälle, jetzt haben wir es halt neuesten auch im Maskenball. Aber gut, das Thema ist ja eigentlich erschütternd, es ist tragisch, wie auch zu sehen ist in wirklich bibeltreuen Kreisen, das schrumpft ja immer mehr. Man muss sich vorstellen, also das Land, das ja wirklich die meisten Erweckungen hatte und ganz offensichtlich Freiheit und so weiter, die USA wurden ja bewusst auf die Bibel gegründet und so weiter. Trump hat ja noch diesen Personal Freedom Act durchgesetzt, dass wir niemanden, er sagt, Amerika ist darauf gegründet, wir dürfen niemanden etwas erzwingen, etwas zu tun, das gegen sein Gewissen ist. Deswegen ist das gegründet worden und das hat jetzt der Biden wieder ausgehebelt und wenn jetzt ein Bäcker, der christlich ist, sich weigert, eine Torte für Transgender-Hochzeit herzustellen, wie es prompt wie in Colorado mit diesem Bäcker Phillips geschehen ist, kommt er unter Druck. Und es schrumpfen die echten Gläubigen. In Amerika versammelten sich im Jahre 1999 noch 71% der Bevölkerung in einer Kirche. Ob es jetzt Mormonen, Neuapostolen und da gibt es ja alles Mögliche. Und Mega und Kirchen und Megakathedralen und so weiter. 2020 nur noch 47%, unter die 50%-Marke. Gerutscht. Das war ein zutiefst religiöses Land. Es hatte mal jemand da vor 100 Jahren Amerika besucht. Sie sagte, er war erstaunt, überall Kirchen. Also die Dinge entwickeln sich dramatisch und jetzt sind unter den echten Gläubigen auch alle möglichen Parteiungen entstanden. Bei denen, die wirklich unsere Geschwister sind. Bei denen, für die Bibel wirklich nicht nur den Lippen nach, sondern wirklich ihr Maßstab ist. Und von daher sind wir mit vielen Dingen konfrontiert. Und wir wollen jetzt eine Bibelarbeit machen, die ist vom Standpunkt der biblischen Zusammenhänge mit Gottes Gnade vielleicht interessant, obwohl von den Zusammenhängen her erschütternd. Und die berühmteste Rede unseres Herrn ist ja die Ölbergrede, Matthäus 24. Jetzt ist ja das die Zeit. Um die Zeit schlafe ich immer am sichersten ein, ohne Jetlag. Durch den Jetlag wird jetzt völlig auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, wann ich müde bin oder nicht, nach oben und unten. Und also wäre ich jetzt Zuhörer unter normalen Bedingungen, dann würde ich einschlafen um die Zeit. Deswegen stelle ich Fragen. Wie viele große Reden gibt es bei Matthäus? Und Matthäus schreibt für die Juden und schildert Jesus als König. Also ich denke, ich wiederhole mich da für die meisten. Und wir kriegen ja diesen Skopus gleich mit, wo es beginnt damit, wo ist der neugeborene König der Juden? Und es beginnt mit dem Stammbaum. Jeder König hat ein Geschlechtsregister. Markus schildert Jesus als Knecht. Da lesen wir überhaupt nichts, dass er da angebetet wird, gehuldigt wird. Und Stammbaum ist auch nicht da. Uninteressant, wo er ein Knecht ist. Aber 41 Mal steht Eutis oder Eutios und alsbald, dass er der Knecht immer am Arbeiten. Wir haben nur 4 Gleichnisse, wir haben nur eine größere Rede. Ein Knecht hat nichts zu sagen, ein Knecht soll arbeiten. Die großen Reden Jesu, der König, das ist Matthäus. Bergpredigt, die Königsproklamation. Also das ist die erste große Rede. Wie viel gibt es bei Matthäus? Diese Fragen dienen an Adrenalinschub, um die 3 Phasen des nicht Nistazo, griechisch, Nickerchen, Hypnos, Schlaf, Koma, Tiefschlaf. Um das zu verhindern. Also 5. Die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose. Also die erste ist die Bergpredigt, die zweite Aussendungsrede, Matthäus 10, dritte die Gleichnisrede, Matthäus 13, da heißt es dann noch immer, und es begab sich. Also all dies Reden oder Gleichnis vollenden hatte, dann Matthäus 18, die Rede über Gemeindepflicht, und Matthäus 24 und 25. Bei Markus nur ein relativ kleines Kapitel, Markus 13, aber die größte Rede bei Markus, die Wiederkunft. Hier gleich 2 große Kapitel. Matthäus 24, 25, die Ölbergrede, also der König hat etwas zu sagen. Nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Der König. Und kein Vers von seiner Himmelfahrt. Für unsere deutschen Theologen natürlich der Beweis, dass das mit der Himmelfahrt nachher so hinzugedichtet wurde. Der Grund ist ein ganz anderer. Er wird hier auf Erden als König im messianischen Friedensreich, im tausendjährigen Reich herrschen. Und wir haben vor dieser Ölbergrede die berühmte Weissagung über die Zerstörung des Tempels. Der Herr bündelt in den Versen 37 bis 39 seine Rede zusammen, sein Wirken hier zusammen. Kathi, hilf mir, wenn man so somnambul ist. Ich komme echt blöd vor im Kopf. Also normal ist es ja normalerweise, aber diesmal merke ich es auch. Ja, das ist der Unterschied. Sonst ist man blöd im Kopf, ohne es zu wissen. Aber naja, gut. Oder wenn ich mich da verhasple. Also hier bündelt er das Wirken hier auf Erden zusammen und es ist ein Klageruf. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Hände versammeln, wie ihre Küchlein versammelt, ihre unter ihren Flügeln, und jetzt kommt dieser tragische Satz, aber ihr habt nicht gewollt. Es gibt Leute, die sagen, es ist alles vorprogrammiert. Ich kenne prächtige Gläubige, die sagen, nein, es ist alles vorherbestimmt. Es ist alles vorherbestimmt, es ist alles vorherbestimmt. Ja, Moment, das mit dem 11. September und der Abtreibung und der Kindermissbrauch, ja, alles vorherbestimmt. Also für mich wird dann Gott ein Monstrum. Und hier steht, ihr habt nicht gewollt. Weint. Und jetzt kommt die Weissagung über die Zerstörung des Tempels. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Im rabbinischen Judentum ist der Tempel das Haus. Denn ich sage an, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, Baruch haba, Beshem Adonai. Das klingt natürlich sehr eindrucksvoll. Hier steht jemand, der kann fließend Hebräisch, ja, Pustekuchen. Das ist der, und noch ein Satz kann ich. Ja, und dann noch so seltene Worte wie Amen und Halleluja und dergleichen. Also gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es hört auf, das Kapitel mit gelobt sei der, der kommt. Und jetzt kommt die Wiederkunft, das Kommen. Jetzt sind sie auf dem Ölberg. Und das ist ja nicht zufällig. Wiederum Frage, ich sage jetzt nicht den Namen, mich hat ein führender Mann angerufen von Idea Und sagt, Alexander, wo steht denn das, dass Jesus auf dem Ölberg wiederkommt? Weil die Idee wollte eine Meldung bringen. Es gibt da solche extremen Charismatiker, unter anderem auch TBN in Amerika, Tinley Broadcasting Network, die stellen da jetzt eine Kamera auf am Ölberg, um die Wiederkunft zu filmen, damit wir die auch alle sehen können. Ja, da weiß man nicht, was man sagen soll. Aber wo steht denn das, sagt er? Wo steht denn das, dass Jesus auf dem Ölberg wiederkommt? Also, wo sind wir jetzt? Wo steht das? Ein bisschen lauter, hier steht ein alter Mann, oder? Ja, sehr gut. Kapitel? 14, aber immerhin. 14, Vers 4, glaube ich, die Füße stehen am Ölberg. Also deswegen sind die frommen Juden am Ölberg, anschließend immer nach dem Beginn, sind dort begraben. Weil sie wissen, dass von ihrem sogenannten Tenach, also was wir das Alte Testament bezeichnen, aber dann natürlich... wissen wir dann aus Apostelgeschichte, das sagen ja dann die Engel zu den Aposteln, der Herr Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gegen Himmel fahren sehen. Also nicht zufällig hier die Ölbergrede, die Jünger traten zu ihm und zeigten ihm des Tempels Gebäude. Und jetzt sagt der Herr, seht ihr das alles, ich sage euch, es wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Jetzt muss ich auf die Uhr schauen. Ich bin dann noch nicht einmal beim Beginn der Einleitung. Naja, ich lebe noch unter Zeitverzögerung, also 8 Stunden Differenz. Also was für euch 1 Stunde ist, für mich, naja. Und dann fragen die Jünger, sie stellen eigentlich 3 Fragen, was sind die Zeichen deines Kommens? Wann wird das geschehen? Was sind die Zeichen eines Kommens und des Endes der Welt? Und welches ist jetzt die erste Antwort, die der Herr gibt? Und die erste Antwort ist gewöhnlich das Wichtigste. Das nehmt bitte mit. Wenn ich jemand frage, du hast das Fußballspiel gewonnen, es war dieses ganz gewichtige Spiel, Hütteldorf-Hacking spielt gegen Simmering-Kapfenberg, das sind irgendwelche niederösterreichischen Kuhdörfer, dann will ich jetzt wissen, bei diesen wichtigen Weltmeisterschaften von Hintertupfing, wie die Österreicher sagen, nicht irgendwie rumherum, sondern wie ging das aus? Also ich sage das Wichtigste mit der ersten Antwort. Was ist die erste Antwort? Sehe zu, dass ich niemanden verführe. Und das Wort kommt 4-mal vor und ist ein Schlüsselbegriff. Die Endzeit steht unter Verführung. Im politischen Bereich, im moralischen Bereich, im Bereich der Charismen. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und so weiter. Und auch im übernatürlichen Bereich große Zeichen Wunder, sodass, wenn möglich, auch die Auserwählten verführt werden. Bitte merkt euch das, kennen auch einige. Der Zeichen-Wunder-Begriff steht in den Parosie-Passagen, den Abschnitten, wo es um die Wiederkunft Jesu kommt, die sogenannte Endzeit, immer in Verbindung mit Verführung. Der steht nie neutral, nie positiv. Die Bibel lehrt nicht, dass am Ende der Tage die Gläubigen Zeichen-Wunder tun werden, sondern womöglich durch Zeichen-Wunder verführt werden. Das ist schon ein Unterschied. Und dann kommen diese bekannten Sätze, Kriege, Kriegsgeschrei, schrecket nicht, ist noch nicht das Ende, es wird sich empören, ein Volk wie das andere, es werden sein Erdbeben, einige Übersetzungen sagen auch noch Lesarten bei Matthäus, Seuchen, hin und her, das alles ist der Anfang der Wehen, das ist ein typisch rabbinischer Begriff, man spricht von den Wehen des Messias, bevor diese Geburtsstunde der neuen Welt kommt. Das heißt, es wird wie so bei einer Geburt, es wird Erholungspausen geben, es sieht so aus, wird sich wieder normalisieren und auf einmal kommt wieder so ein Schub. Und das nimmt dann immer mehr zu und beschleunigt sich immer mehr. Und das Deutschland von heute ist mit dem vor 2 Jahren nicht zu vergleichen. Und das Deutschland vor 2 Jahren ist auch auf moralischem Gebiet, wo man dann die Ehe für alle erfunden hat und andere Dinge, Jahre 5 davor nicht zu vergleichen. Das hat sich unwahrscheinlich beschleunigt. Und hier steht ja ein Zeitzeuge eines unglaublichen Wertewandels. Als ich 68 zum Glauben kam, ein Politiker, der geschieden war, musste seine Koffer packen. Der hatte keine Chance. Ein Politiker, der immer eine Lüge nachweisen konnte, musste seine Koffer packen, hatte keine Chance. Es gab damals einen Kuppeleiparagrafen. Wenn du ein Pärchen unverheiratet als Besitzer hast übernachten lassen, hast du Stress mit dem Staat bekommen. Heute wirst du bestraft, wenn du sie nicht übernachten lässt. Also da hat sich schon einiges geändert. Früher hatten wir Reformationstag, jetzt haben wir Halloween und so weiter. Also da hat sich einiges beschleunigt. Und das wird also das entscheidende Kennzeichen sein. Aber ich bringe jetzt doch noch etwas, das einige vielleicht aus meinem Munde kennen. Der Schlüssel steht eigentlich in dem Vers 2, wo der Herr sagt, diesen Tempel, seht ihr das alles, es wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Weil man muss wissen, der Tempel bedeutete für die Juden das Symbol, dass Gott in ihrer Mitte ist, dass sie das auserwählte Volk sind. Das lesen wir bei Jeremia, als er sagte, Gott wird den Tempel zerstören, da hätte man ihn ja fast umgebracht. Dann wurde er gerade noch gerettet. Und es wurde ein Prophet, Uriah, wurde ja deswegen getötet. Dass er es gewagt hat. So ähnlich würde ich sagen, hier jetzt in Mekka, es wird in die Luft fliegen, kann ich meinen Sarg gleich bestellen, wer habe den Koran und ihr wisst ja, was da alles heute läuft. Und dann gibt es sofort eine Aufruhr und so weiter, gelästert und da spielen sich Tragödien ab. Das war für sie ein und alles, galt als das schönste Gebäude im römischen Machtbereich und war von der Ausdehnung das größte Gebäude der damaligen antiken Welt, nicht von der Höhe. Und das war für sie ein und alles. Und wenn ihr gehört habt von Flavius Josephus, den Augenzeugen der Zerstörung Jerusalems, ist der Name ein Begriff. Er hat diesen Klassiker geschrieben, De Bella Judaica, der jüdische Krieg. Und da kann man nachlesen, die Juden haben für diesen Tempel ihr Leben weggeworfen wie nichts. Und um zu verstehen, was das für ein jüdisches Herz bedeutete, dass der Herr sagt, hier steht dieses gewaltige Gebäude vor der Front 50 mal 50 Meter und es hieß, wer den Tempel nicht gesehen hat, hat nie etwas Schönes gesehen in seinem Leben und es war ja goldbeglänzt und so weiter. Und jetzt bleibt kein Stein auf den anderen, der nicht zerbrochen wird. Und um das zu illustrieren, stellen wir uns vor, wir hätten den 8. September 2001. Wir alle wissen, was am 11. September passiert ist. Und da wären diese riesigen Türme, die Twin Towers, als Zeichen der wirtschaftlichen Dominanz der USA Großmacht. Und dann würde ich da diesen Amerikaner sagen, siehst du das alles? Es bleibt kein Stockwerk auf den anderen, das nicht zusammenstürzen wird. Und wenn er mir das geglaubt hätte, der Schock in seinem Herzen ist nicht zu vergleichen mit dem Schock eines Herzens, im Herzen eines jüdischen Menschen. Und so wird ein Kennzeichen dieser letzten Tage Schockwellen sein. Und liebe Freunde, als die Ehe für alle durchgewunken wurde, das war ein Erdbeben. Die Bibel spricht da auch von Erdbeben. Das, worauf ich mich gründe, das, worauf ich vertraue, das, was fest ist, was niemand in Frage stellt, das wird dir auf einmal weggenommen. Und bringt solche Beispiele. Darum erbebt die Erde, sagt der Psalm 82, weil sie das Recht des Herrn verkehren und so weiter. Und wenn man jetzt liest, Prozesse der Biden mit seinem Equality Act, damit hat er eigentlich die Frau neu definiert. Man darf jetzt nicht mehr sagen, stillende Mütter, sondern um die Transgender-Lobby wegen ihres Equality Acts, den dieser Mann dabei ist, durchzusetzen, nicht diskriminiert werden. Da spricht man jetzt von Menschen, die gebären. Und man sagt nicht mehr Breastfeeding, sondern ja nicht mehr Muttermilch, Mothermilch, sondern Menschenmilch, damit man Transgender-Leute nicht diskriminiert. Und es gibt jetzt ständig Prozesse hin und her, weil es treten bei Wettkämpfen in Amerika, zum Beispiel bei Wettlauf an, Männer, die aber sagen, ich bin eine Frau, biologisch. Und das musst du akzeptieren wegen der neuen Gesetze, die uns der Onkel Joe da eingebrockt hat, Joe Biden. Jetzt ist der Mann natürlich der Frau normalerweise physisch überlegen, hat größere Knochendichte, größere Muskelmasse und so weiter. Und es es spielen sich Dinge ab, die hält man nicht für möglich. Und man hat dann noch diesen Witz gemacht, was ist der Unterschied zwischen Kennedy und Obama? Kennedy wollte einen Mann auf den Mond setzen und Obama wollte einen Mann auf eine Frauentoilette setzen. Das ist der Fortschritt, den wir gehabt haben. Also es spielen sich Dinge ab, das denkt man, wo sind wir jetzt gelandet? Und dass tatsächlich Serienvergewaltiger in Kalifornien, und Kalifornien ist ja ganz besonders vorne, der Gouverneur ist ja ein New Ager bis zum Stehkragen, dieser Gavin Newsom, dass die sagen, ich bin jetzt eine Frau und wollen dann ins Frauengefängnis eingesperrt werden. Ich erzähle keine Witze. Also uns interessiert das Wort Plage, Leumes im Griechischen, kommt eigentlich dreimal oder zweimal vor. Eben in Matthäus 24, wo der Herr sagt, es wird sich empören ein Volk wie das andere, ein Königreich wie das andere, und es werden sein teure Zeit Erdbeben, und einige Lesarten sagen auch noch Seuchen oder Plagen hin und her. In der Parallelstelle, das große Parallelkapitel zu Matthäus 24 bei Lukas ist Kapitel 21, und da heißt es in Vers 11, und es werden geschehen große Erdbeben hin und her, Pestilenz. Da steht dieses Wort Plagen. Leumos, teure Zeiten, es werden sein Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel geschehen. Bei Schrecknissen ist das ein Wort, das auch nur einmal vorkommt. Dieses Wort Phobetron im ganzen Neuen Testament. Und die Vulgata, die lateinische Übersetzung sagt Terrorque, Terror. Zeitalter des Terrorismus. Und vielleicht folgende Parallele aufgezeigt. Es soll hier aufgelistet werden, wie das, was in Matthäus 24 von Jesus in dieser Ölbergrede erwähnt wird, im Buch der Offenbarung buchstäblich zum apokalyptischen Höhepunkt kommt. Und das ist vom Standpunkt einer Bibelarbeit interessant. Von der Faktizität her ist es furchtbar. Wie meine ich das? Schaut, also Vers 4 heißt es, sehe zu, dass ich niemand verführe. Offenbarung 12, Vers 9, es ward gestürzt der Teufel, der die ganze Welt verführt. Griechisch steht da die Ökumene, er verführt die ganze Ökumene. Vers 5, falsche Christusse. Es werden viele kommen und in meinem Namen sagen, ich bin der Christus, werden viele verführen. Also die werden immer erfolgreich sein, viele verführen. Ein Kennzeichen der letzten Tage wird sein, dass diese Erdströmungen zum Teil unglaublich wachsen. Unwahrscheinlich viele Anhänger haben. Und fast alle heute, die so wenig biblisch begründet sind, für die ist das der Beweis, da muss doch der Geist Gottes wirken, wenn da so viele Leute jetzt kommen, wenn da so viele sich versammeln. Das kann der Geist Gottes sein, aber ist überhaupt kein Kriterium dafür, dass es wirklich der Geist Gottes ist. Steht natürlich im Gegensatz zu dem, wie die Welt denkt. Also falsche Christusse, dann Offenbarung 13 kommt ja der Antichristus, so nennt ihn die Kirchengeschichte. Wörtlich steht da To Megatherion, das große Tier. Und dann haben wir ja noch einen aus der Erde kommend, der falsche Prophet, der wäre eigentlich der religiöse Antichrist. Denn das Wort Antichristus ist ein Begriff, den gibt es fünfmal in den Johannesbriefen. Viermal, dreimal im ersten und einmal im zweiten. Das ist der Antichristus. Zweiter Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2. Der da leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist auch das Geheimnis, warum die Linken so sich hinter die Moslems stellen. Denn wenn es eine Religion gibt, ich rede hier völlig, also nicht politisch korrekt, milde gesagt, wenn es eine Religion gibt, die wirklich Opium ist fürs Volk und wo die Frau unterdrückt ist, ein Wesen zweiter Klasse, ist es der Islam. Ich habe da ein Büchlein da aufliegen von einem gewissen Eberhard Kleiner. Und der zeigt das auf. Und dann auch der islamische Antisemitismus. Das wird jetzt langsam nach all dem, was da passiert ist, wegen dieses Krieges, der kürzlich war zwischen Hamas und Israel, allmählich, das war ja vorher tabu, ans Licht gebracht. Aber immer noch wird es versucht, schön zu reden und zu erklären. Und wie ist es möglich, dass die, die sagen, Religion ist Opium fürs Volk und ihr unterdrückt die Frauen und deswegen haben wir den Feminismus, aber immer dem Islam den Rückenwind geben? 1. Johannes 2, Vers 22 ist die Antwort. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, dass er leugnet, dass Jesus der Christus ist? Ja, wer leugnet das? Natürlich der Islam. Letztlich auch das Judentum. Aber Islam natürlich am deutlichsten. Das ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet den Vater, dass es keinen Gott gibt? Das ist der Atheismus. Deswegen finden die sich. Herodes und Pilatus wären Freunde. Ich merke, ich komme in Schwung. Könnt ihr mir noch folgen? Und wachsende Begeisterung. Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. So. Es ist unheimlich, wie die Linken sofort immer den Islam in Schutz nehmen. Und das kann man rational nicht erklären. Besonders die Grünen, die ja dann alles emanzipieren wollen. Ja, was meint ihr, wenn da mal die Moslems herrschen? Das ist mit der Emanzipation vorbei. Dann laufen die dann da mit den Chador herum. Dann Vers 6, Kriege, Kriegsgeschrei, Offenbarung 13, Vers 4. Da heißt es, und in dem Sinne war wirklich Hitler ein verblüffender Vorläufer. Offenbarung 13, Vers 4, sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an, und wer es dem Tier gleich war, kann wieder streiten. Und zu Beginn, die Blitzkriege, sah ja alles sehr, sehr positiv aus. Es war ja vor genau 80 Jahren, 41, Überfall auf die Unternehmen Barbarossa, ja, ist 80 Jahren, Überfall auf die Sowjetunion. Und sah ja zu Beginn ebenfalls sehr erfolgreich aus. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Dann Hungersnöte. Vers 7. Es werden sein teure Zeiten. Hungersnöte. Offenbarung 6, Vers 5. Und da lesen wir von dem dritten Reiter, dass da ebenfalls Hungersnöte kommen. Und das dritte Siegel auftat, hörte in Gestalt kommen, und ich sah, und sie ein schwarzes Pferd hatte, der darauf saß, eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme, 1 Pfund Weizen um ein Silberstück, 3 Pfund Gerste um ein Silberstück, aber Öl und Wein taste nicht an. Also die teuren Zeiten. Also bevor wir nach Amerika flogen, war das Benzin hier noch 10 Cent billiger. Und ist jetzt sehr schön gestiegen. Trauen wir gar nicht mehr rüberfahren nach Amerika. Wenn wir zurückkommen, müssen wir dann zum Schluss mit den Eselskarren weitermachen. Zurück in die Steinzeit. Dann haben wir erwähnt, es steht bei einigen Lesarten das Wort Plagen, Seuchen. Eindeutig haben wir auch schon vorgelesen, Lukas 21, Vers 11. Aber jetzt kommt's, weswegen ich sagte, das ist vom Standpunkt einer Bibelarbeit interessant, was der Herr hier anstößt, in den Offenbarungen zur Vollendung kommt. Aber da lesen wir in Kapitel 9, Vers 18 von diesen Pläge, steht dann da, ein anderes Wort, von diesen Schlägen, von diesen Plagen, ward getötet der dritte Teil der Menschen. Und deswegen habe ich manchmal ein weiches Knie, wenn ich so Mitteilungen bekomme, was dann mit diesen Impfkampagnen womöglich alles laufen kann. Da weiß man allerdings auch nicht, was ist seriös, was nicht. Aber ich habe es mit eigenen Worten gehört, wie der Bill Gates sagte, wir wollen alle 7 Milliarden Menschen durchimpfen. Und ich habe ja viele Kontakte nach Indien und da schicken die mir Unterlagen, wie da bei dieser Impfkampagne jede Menge Unfruchtbarkeiten auftraten oder Störungen in der Regelblutung und so weiter. Haben wir dann wieder rausgeschmissen. Uns hat aus verlässlicher Quelle eine gläubige Frau erzählt, ihre Nichte, die ist Krankenschwester, ist auch gläubig, arbeitet in München im Krankenhaus unter Frühchen und sie steht vor der zweiten BioNTech-Pfizer-Impfung und da sagte die Ärztin, man hat ihnen aber gesagt, dass sie jetzt ein Jahr kein Kind bekommen sollten. Da schaute die Groß an und sagt, hat mir niemand gesagt. Und sie erzählte es ihren Kolleginnen, hat ihnen auch niemand gesagt. Und das wissen eigentlich alle Experten, dass ein Impfstoff entwickeln, da muss man ein bisschen länger warten. Da gibt es Langzeitschäden. Und jetzt hörte ich einen Vortrag, wie bei diesen mRNA-Impfungen, neueste Untersuchungen zeigen, es wird dadurch das Immunsystem reprogrammiert. Man ist Versuchskaninchen. Es ist ein genetischer Eingriff. Und es gibt in Amerika einen sehr populären Nachrichtensprecher bei den konservativen Fox News. Und dieser Tucker Carlson heißt dieser Mann, der hat eine Frage gestellt an die Impfkommissionen dort und den Fauci und so weiter. Wie viele sind jetzt seit Beginn der Impfkampagne, im Beginn dieses Jahres bis Ende Mai gestorben? Und als er nur die Frage stellte, wurde er schon als Covid-Leugner und Covid-Idiot und alles Mögliche bezeichnet, obwohl er ja nur eine objektive Frage stellte. Sie mussten dann rausrücken, 4.000. Und dann sagt er, vor 10 Jahren hatten wir die Swine Flu, die Schweinegrippe. Und weil damals in einem Jahr 60 starben, hat man diese Impfkampagne abgebrochen. Es sind zu viele. Jetzt hat man in 5 Monaten in Amerika 4.000 und macht immer noch fröhlich weiter. Und die, die nicht die Vorgabe haben von der Bibel, dass da von der unsichtbaren Welt womöglich jemand die Strippen zieht, die stehen fragend da und sie sagen, hier läuft irgendein Programm, aber wir wissen nicht was. Und in Amerika konnten wir es so gut beobachten, weil die meistens die republikanisch regierten Staaten, die waren mit den Lockdowns eher zurückhaltend. Bei den Demokraten ganz massiv, New York, Kalifornien und so weiter. Und jetzt haben sie ja alle Maßnahmen aufgehoben. Und da kann man wirklich sehen, die größten Schäden sind dort entstanden, wo die meisten Lockdowns waren. Und es gab ja einen Bundesstaat, South Dakota, deren Gouverneurin, eine gewisse Kristi Noem, eine gläubige Frau, hat überhaupt keine Maßnahmen ergriffen. Und da hat der Fauci ist ein Begriff, das ist also sowas, der Lauterbach bei uns ist der Fauci in Amerika. Mit von Harvard, nicht? Und er hat gesagt, ihr werdet Zehntausende Toten haben. 600 sind gestorben. Schon etwas über den Durchschnitt, aber dafür keine wirtschaftlichen Zusammenbrüche und Insolvenzen und so weiter. Aber da kann man ganz klar sehen, je mehr Lockdowns, desto größer die Misere. Und bei uns geht's ja noch, wir haben ja noch einen Kühlschrank, aber was ist in Indien mit wie viel Millionen bei 100 Millionen Tagelöhnen. Du darfst nicht mehr auf die Straße, darfst nicht mehr Geld verdienen. Kühlschrank hast du nicht. Die sterben zum Teil wie die Fliegen. Also das ist interessant, aber wie gesagt, da bekommt man weiche Knie. Ein Drittel wird getötet durch diese Plagen. Und das erinnert schon in dieser Wiederkunftsrede an die Verse 21 und 22, es wird eine große Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist seit Anbeginn der Welt. Also es gibt kein Buch, liebe Geschwister, entschuldigt, das die Zeit vor der Wiederkunft Jesu so düster schildert wie die Bibel. Viele immer noch, und vorher kommt Erweckung und Geistesausgießung und so weiter. Und der Herr sagt, würden diese Tage nicht verkürzt, würde kein Mensch selig. Jetzt geht's darum, soll ich da negativ auffallen? Also das ist ja negativ von diesem Standpunkt. Frage, wer war der erfolgreichste Prediger im Alten Testament? Ganzes Volk, ganze Stadt hat sich bekehrt. Jona. Wie hieß seine Botschaft? Gott liebt euch von ganzem Herzen. Oder? Ninive wird untergehen, noch 40 Tage. Und da bekam er die weiche Knie und kehrten um. Und das sollte eigentlich die Wirkung sein. Wir haben oft so ein angepasstes Evangelium, Gott liebt dich. Das ist ja auch richtig. Und man sollte einem Moslem sagen, Gott liebt dich. Das haut den um. Dass Gott ihn richtet. Dass Allah zu fürchten ist, das weiß der. Da braucht man dann nicht die Hölle heiß machen, wenn man das so sagen darf. Da muss man wirklich sagen, da würde ich mich wirklich anpassen, du, Gott liebt dich. Das ist für viele also so ein Neuoffenbarung, das fasziniert sie, dass sie dann bereit sind, diesen Jesus nachzufolgen, auch wenn das zum Teil ganz schlimme Konsequenzen hat. die Frauen sind verlassen und so weiter. Aber bei uns, die wir so verhätschelt wurden und ich meine mir mich und ich muss mich ja selber lieben und so weiter und dergleichen, da muss man schon sagen, du, Gott wird dich richten. Und das ist ja so gegen den Zeitgeist. Der Bazzani hat uns erzählt, Jahre zurück im Zuge von Pro Christ, da sagte Bazzani, wir müssen die Menschen warnen vor dem Gericht Gottes. Sprang sofort ein Pfarrer auf, das ist Sünde. Gott ist ein unendlicher Liebhaber. Naja, warum sollen sie sich dann noch bekehren? So sieht's aus. Und jetzt werden die Menschen doch anders erschreckt oder konfrontiert. Dann haben wir gelesen in Vers 7 auch noch Erdbeben. Und da war bei mir sozusagen dieser Schalterklick. Es werden sein Erdbeben hin und her. Und jetzt steht in Offenbarung 16, Vers 18, das war bei mir die entscheidende Stelle, dass ich dann mit dieser Bibelarbeit mich vertieft habe, mit den anderen Aspekten. Da heißt es, es waren Blitze, Stimmen, Donner, es war ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben so groß. Also es sind Erdbeben von diesem Bild erwähnt und dann kommt das Mega-Erdbeben. Es kommt alles zu einem apokalyptischen Höhepunkt. Und wir lesen in Vers 11 und 12 von den falschen Propheten, die kommen werden und werden viele verführen. Und dann kommt der falsche Prophet, Offenbarung 13. Und hat Hörner wie ein Lamm. Also er sieht ganz fromm aus und redet wie ein Drache. Und das geschieht tatsächlich. Das sind Leute, die predigen das Evangelium, aber dahinter verbirgt sich was total anderes. Mir hat vorgestern da ein Bruder aus der Ex-DDR einen Link geschickt und hast du von diesem Andres sowieso Pisano oder wie der heißt, aus Argentinien gehört. Ich habe mir den Videoclip angeschaut, hat noch nie von ihm gehört, 3,5 Minuten. Und ein netter Kerl, sieht gut aus, kommt aus Argentinien, hat dann in Amerika studiert und mitten im Medizinstudium begegnete er dem Heiligen Geist. Das ist auch eine sonderbare Formulierung, du begegnest wie ein Jesus. Den Heiligen Geist zu begegnen, der hält sich ja zurück, er wird mich verherrlichen, naja. Und dann kann man das sehen, er betet für die Leute, und dann berichten die mich, durchströmte eine Wärme. Und ich spürte, wie eine Kraft von unten her hochkam und begannen zu zittern. Und dann machte immer nur so, und dann fallen die reihenweise um. Blanker Spiritismus, aber jede Menge Anhänger. Kennt jemand den Namen Tibi Joshua? Nee, habt nichts versäumt. Ich sehe einen Bruder gähnen. Der hat mein tiefstes Mitgefühl, weil um die Zeit wäre ich wahrscheinlich schon nicht so, und ist dazu Hypnose, Koma, so eingenickt. Und jetzt dieser Schlüsselsatz eben, das alles ist der Anfang der Wehen. Der Herr warnt in Vers 24 vor großen Zeichen Wundern und dann Offenbarung 13, die Verse 13 und 14, er verführt auf Erden durch die Zeichen und tut große Zeichen, dass er macht auch Feuer von Himmel fallen und verführt auf Erden durch die Zeichen. Das steht immer wieder, verführt durch die Zeichen. Und wenn die Bibel etwas wiederholt, dann legt sie da besonderes Gewicht drauf und das wird ein Kennzeichen dieser letzten Tage sein. Und liebe Freunde, deswegen ist das so verhängnisvoll, obwohl das oft wirklich treue Geschwister sind. Es geht nicht um die Frage, sind das Kinder Gottes, die da diesen Strömungen anhängen und so weiter, sondern obwohl Kind Gottes kann dennoch eine verführerische Macht sich da breit machen. Und das ist leider so. Manche sagen, ich bin Kind Gottes, kann mir ja nichts passieren. Ja, wozu haben wir dann die Briefe des Paulus und des Petrus? Hätte er schreiben können, ihr seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, euer Paulus. Amen. Und keinen weiteren Brief sich mehr beschäftigen, weder Korinther oder Kolosser oder Galater und dergleichen. Nein, Paulus sagt, ihr habt Christus verloren, seid aus der Gnade gefallen, die durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und er sagt den Korinthern, wenn ihr einen fremden Geist bekommt, ertragt ihr das prächtig. Und da steht im Griechischen nicht der Konjunktiv, die Möglichkeitsform, sondern der Indikativ. Carlos Anichest, ihr tragt das sehr schön. Schreibt er denen, die er selber zum Herrn geführt hat. Also deswegen sind wir so oft ermahnt, wachsam zu sein. Und mit dieser Strömung, ist immer wieder dieser Vers gekommen, ja, Gott ist doch derselbe. Gott ist doch derselbe. Und wenn dieser Vers zitiert wird, Hebräer 13,8, dann sollten bei euch die Alarmanlagen angehen. Weil damit will man etwas sagen, was da nicht steht. Man will damit vermitteln, als würde dort stehen, Gott handelt gestern und heute und alle Ewigkeit gleich. Und das tut er ja gerade nicht. Dass Gott derselbe ist, bezweifelt kein Mensch. Gott sagt in Malachi 3, ich, der Herr, ändere mich nicht. Aber er handelt ganz verschieden. Wo steht denn das? Hebräer 1, Vers 1, an dem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat, durch die Propheten zu den Vätern, hat er am Ende dieser Tage, Endzeit, erstes Kommen, geredet zu uns durch den Sohn. Und das ist deswegen so verhängnisvoll, weil, liebe Freunde, in 1. Könige 18 haben wir ja das Gottesurteil auf dem Berg Karmel. Elia gegen 400 Baalspriester. Und dann sagt Elia, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und bei den Baalspriestern habt ihr so einen typisch modernen Gottesdienst. Die hüpfen und tanzen um den Altar und schreien und bringen sich in Ekstase und so weiter. Und laut und dann weissagten sie. Und so wird heute Erweckung gemacht, Anführungszeichen. Nicht überall, aber in manchen Gemeinden. Und dann kommt Elia. Er gießt Wasser aus über den Altar, als wenn die ganzen aufgeheizten Gemüter sozusagen abgetuscht. Und dann kommt ein Gebet aus der Tiefe des Herzens, nicht mit irgendeinem großen, dröhnenden Zeremoniell und dergleichen. Erhöre mich, erhöre mich. Und da fällt das Feuer. Und dann fallen die auf ihr Angesicht, nicht auf den Rücken, wie es heute üblich ist, und rufen Elia, der Herr ist Gott. Ja, liebe Freunde, wieso ist das, was zur Zeit Elias im Alten Testament das Kennzeichen des wahren Gottes war, dann am Ende der Tage der Gipfel des Betrugs, er macht das Feuer vom Himmel fällt. Wieso? Und wenn ich da nicht heilsgeschichtlich denken kann, habe ich keine Chance, dass etwas, was damals stimmte, heute eben nicht in dieser Form da sein muss. Es gibt Leute, die bieten ihre Schweißtüchlein an. Peter Wenz zum Beispiel, Bonke hat es auch gemacht, obwohl es nicht so forciert hat. Und dann Apostelgeschichte 19, Vers 12, hier die Schweißtüchlein des Paulus und Gott ist ja dasselbe, beten wir darum. Und dann schicke ich ihm dann meine Streptokokken und jetzt auch, und sieht man auf dem Tuche hocken und so weiter. Und jetzt auch noch meine Covid-Viren und was ich dann noch alles haben möge und Rhinoviren und ich weiß nicht was, schicke ich ihm dann mit meinen Grabtuch, hätte ich fast gesagt, mit meinem Schweißtuch. Das ist jetzt kein Witz, die nehmen diese Stelle. Meinen es gut, wollen über die Motive nicht richten, aber wir müssen die Geister prüfen, wir müssen ja alles prüfen. Und jeder, der heilsgeschichtlich denken kann, weiß, das war apostolisch. Es geht nicht. Und den Fehler hat ja Israel gemacht, als Mose, 4. Mose 11, die Schlange in der Wüste erhöht hat. Diese Nehushtan, wie sie genannt wurde. Und wer aufblickte, wurde geheilt. Ja, und was hat dann gemacht? Dann hat Israel geräuchert, dieser Schlange. Und Gott ist ja derselbe. Und jetzt bringen wir ein Räucheropfer und dann kriegen wir vielleicht auch noch Heilung. Und Heilung kann ja auch funktionieren. Das können ja die Gurus, ich hätte jetzt fast gesagt die Kängurus, Kräuterfresser von Indien und von Australien. Einer sind Gurus, andere sind Kängurus, Randbemerkung. Und das können die Geistheiler und Wunderheiler ja auch, solche Wunder. Das beeindruckt mich überhaupt nicht mehr. Ich komme ja aus einem katholischen Hintergrund. Da gibt es Wallfahrtsorte, Maria, Tafel und so weiter. Da jede Menge Prothesen hängen da herum. Alles durch Maria geheilt. Das beeindruckt mich überhaupt nicht mehr. Es kann sogar im Namen Jesu geschehen. Beeindruckt mich auch nicht. Der Herr sagt, es werden viele zu mir sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan. Und was sagt der Herr? Ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Täter der Anomie, der Gesetzlosigkeit. Jetzt muss ich aber zur Landung ansetzen, obwohl ich bin jetzt erst mit der Einleitung durch. Aber ihr wollt ja vor Mitternacht noch das Abendmahl feiern. Aber es ist dann wirklich ein Abendmahl. Ne? Das ist, wir wollen biblisch sein. Schaut in Vers 12, sagt der Herr, Weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wörtlich steht da die Gesetzlosigkeit. Vor der Wiederkunft Jesu kommt die Zerstörung der Ordnung Gottes. Und es waren ja die westlichen Länder, die mal die Bibel hatten, mehr oder weniger auf die 10 Gebote gegründet. Und das, was man nie in Frage gestellt hat, war die Polarität Mann und Frau. Und jetzt haben wir Gender. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit beliebt mache. Aber ich habe manchmal gerade im Westen treuen Geschwistern gesagt, nein, die meinen es doch da oben gut. Du, eine Regierung, die uns die Gender-Ideologie überstülpt, die ja wirklich zutiefst antichristlich, eigentlich zutiefst dämonisch ist, auch aus solchen Quellen kommt, die meint es nicht gut mit dir. Die haben andere Pläne, bewusst und unbewusst. Immer mit Ausnahmen, gilt nicht für jeden. Jetzt, für uns aktuell, es hat das CDC, für American Center for Disease Control and Prevention, ja, CDC, also das ist sozusagen Gesundheitsministerium in Amerika, das Art Robert Koch Institut für Amerika, hat festgestellt, im ersten Halbjahr des Jahres 2020, dass von den 14- bis 20-Jährigen jeder Vierte bereits an Selbstmord gedacht hat. Wegen der Pandemie. Und da war ein ganz tragischer Bericht, auch irgendwo in den Nachrichten, ich kriege ja so viel und man wird alt und dumm. Kennt ihr das von glaube ich, Eugen Roth, nicht? Wir sehen mit Schrecken ringsherum, die Menschen werden alt und dumm. Nur wir in einem alten Kreise, wir bleiben jung und werden weise. Schreibt unter Selbsttäuschung. Also mir geht es wirklich so, ich kriege so viel und naja, Gedanken flattern. Und da war ein Bericht, der hieß überschrieben, ihr tragt keine Schuld. Junger Mann stand vor dem Abitur, 18 Jahre alt oder 17 Jahre, hatte Geld gespart für eine Weltreise. Und dann kam Covid. Und der Shutdown, der Lockdown und zu Beginn, naja, das geht wieder vorüber. Aber dann wurde es ja immer weiter geschleppt und immer weiter geschleppt. Und nach ungefähr einem Jahr am Sonntagabend schloss er sich in sein Zimmer ein und hinterließ diesen Zettel für seine Eltern. Ihr tragt keine Schuld, hat er selbst noch begangen. Da hat mir eine Schwester aus der Ex-DDR zum Teil zu Recht gesagt, ja, wie verwöhnt sind die denn? Wir waren da unsere ganze Zeit eingesperrt und wir konnten nicht eine Weltreise planen. Das dürfen wir aber jetzt ja nicht von oben herab sagen, wenn wir im Westen waren so schrecklich verwöhnt, dass man sich überlegte, ja, mache ich jetzt Urlaub in Honolulu oder in Neuseeland und so weiter. Ich weiß noch, als ich Schüler war, ja, da war Australien so weit weg wie die Marsmonde heute. Und das war sein Lebensinhalt. Und jetzt werden wir in unserer Sicherheit in Frage gestellt. Und das ist uns zur Chance. Denn Gott sagt, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und liebe Freunde, wie immer es auch ist, wir haben ein Verfallsdatum. Wir werden jetzt stärker mit Tod konfrontiert. Und deswegen sollten wir wissen, wohin die Reise geht. Und da schließe ich ab mit folgender Episode. Ich habe versucht, vor Mitternacht zu Ende zu kommen, obwohl mein Lieblingsvers ist Offenbarung, Apostelgeschichte 20,7. Lieblingsvers auch ein bisschen übertrieben. Da Paulus die Rede bis Mitternacht hinzog. Seht ihr, das ist apostolisch. Wir wollen ja apostolische Vollmacht, also ich muss jetzt bis Mitternacht hinziehen, wenn dann die Ersten rausfallen. Nein, mir fehlt die Vollmacht, die Leute wieder von den Toten aufzuwecken, deswegen muss ich früher Schluss machen. Das war ja auch apostolisch, Tote aufzuwecken. Das ist euch hoffentlich klar. Nicht als die Tabea stirbt. Warum konnten die Jünger zu Joppe nicht die Tabea selber auferwecken? Warum mussten die den Petrus von Lot holen? Weil die waren nicht Apostel, die wussten, das ist apostolisch. Wird ja auch in der Kirchengeschichte praktisch nicht mehr berichtet. Also, das Entscheidende ist, wenn wir sterben müssen, wissen wir, wohin die Reise geht. Und da war Folgendes berichtet. Das war in Ägypten und da war ein eifriger Moslem, der hat viele für den Islam gewonnen. Und unter anderem, der hat eigentlich, so wie es wir machen sollten, für das Evangelium Zeugnis abzulegen, hat er vom Islam und so weiter. Dann kam er auch in ein Geschäft, das gehört an den Kopten, also den Christen dort. Und er hat ihm auch vom Islam und Mohammed erzählt, sagte, nein, ich habe Frieden. Und das war eine gefährliche Antwort. Er hätte ja sagen können, er hat den Islam beleidigt. Und da hast du schlechte Karten in diesen Ländern. Obwohl in Ägypten geht's ja noch einigermaßen, aber in Pakistan hast du dein Totenhemd an und anderen Ländern auch. Und dann durfte er eine Frau ebenfalls für den Islam gewinnen und dann fragt, also die kam auf ihn zu, ja, ich möchte Muslimin werden. Und dann fragte er, warum wollten Sie Muslimin werden? Damit ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Oh, das ist sehr schön. Aber die Frage hat ihn getroffen. Hat er sich gefragt, wo steht denn im Koran, dass ich wissen kann, dass ich in den Himmel komme. Und er begann dann den ganzen Koran wieder durchzuarbeiten und fand nichts. Im Gegenteil, er fand, dass er in die Hölle kommen wird. In der 19. Sure, die Verse 69 bis 72, heißt es, Allah wirft alle kniend in die Hölle und müssen brennen. Und dann wird abgewogen, gute Taten, böse Taten, es ist kein Witz. Die Moslem glauben, ein Engel zur Rechten schreibt all deine guten Taten auf. Und der zur Linken schreibt all deine bösen Taten auf und es wird dann abgewogen. Jetzt stell dir mal vor, habe ich jetzt genug getan? Das ist schrecklich. Das ist wirklich Opium fürs Volk. Und dann erinnerte er sich an diesen Kopten. Und da kommt er zu denen in den Laden. Und dann tauschen die sich aus. Du hast Friede. Und dann lesen die Bibel. Und dann kommt er zum Glauben. Und ist jetzt in einem Bibelkreis. Und die Frau, die er zum Islam geführt hat, ist jetzt auch in dem Bibelkreis. Und liebe Freunde, damit schließe ich jetzt ab. Und das müsst ihr auswendig lernen. Und Rainer, habe ich das schon auch bei euch an anderer Stelle gesagt. Ich pflege dann zu sagen, wenn ihr diese Bibelstellen nicht kennt und ich komme das nächste Mal vorbei, dann gibt es, was gibt es dann? 40 Streiche, weniger eine? Nein. Kennt jemand eine Bibelstelle, wo es heißt, dass wir es wissen? Der Herr sagt, wer mich glaubt, wird leben, aber gleich sterben. Ich hoffe, wir kennen alle Johannes 11, 25. Aber kennen wir eine Stelle, wo wirklich auch im Grundtext steht dieses Wort Euda, wissen? Ja, da steht, es läuft darauf hinaus, aber da steht das Wort Peito. Das heißt, ich bin überzeugt. Aber das Griechische hat auch ein eigenes Wort, eben Euda. Paulus sagt einmal, wir wissen, Eudamen, bitte? Ja, der Bruder, jetzt ist nicht schon kalt, warm, jetzt ist schon ziemlich heiß, Vers 12 und es ist dann der Vers 13. Da würde ich, Bastel, kann ich dann noch eine Episode oder brennt der Schuh? Ja, muss jetzt, du hast mich ja daher gelockt. Jetzt musst du, hier sitzt, also wenn ich zu lange rede, da ist der Bösewicht. Nicht? Wir haben ja gelernt, wie man die Schuld immer weitergibt. Das können wir gut. Da brauchen wir gewöhnlich keinen Nachhilfeunterricht. Das ist, Wilhelm Buchstaben, die Perle des Evangeliums. Und 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Und heute ist ja, wenn ich denke an den Einfluss von Johannes Hartl, ein immer größerer Sog zurück nach Rom und viele Evangelikale sehen überhaupt keine Probleme mehr mit Katholiken, womöglich gemeinsam Abendmahl zu feiern und. Und wissen nicht, dass Rom, und wir unterscheiden zwischen persönlichen und theologischen Fehlern, und dabei, das sind oft ganz prächtige Menschen, dass Rom all diese Dogmen der Reformatoren unter einen Bann gesetzt hat. Und einer ist, verflucht ist, wer da sagt, das heißt, ich dann des Heils gewiss. Und wie tragisch das ist, es gibt in Amerika, da gibt es einen gewissen McCarthy, der hat als immer Katholik unter Katholiken gearbeitet und er wurde von einem Ehepaar eingeladen, die ihren Glauben ernst nahmen als Katholiken. Die Frau war eine Lehrerin, aber sie merkten, uns fehlt irgendwas. Irgendwie die Erfüllung ist nicht da. Und dann hörten sie, da gibt es einen, der arbeitet unter Katholiken. Und dann hat man sich besucht und da saß nicht ein Ehepaar, saßen vier Ehepaare. Und da hat man erst Nettigkeiten ausgetauscht und dann kam die Frage, was geschieht nach dem Tod. Und dann sagte diese Frau, diese Lehrerin, die ihn eingeladen hatte, das kann kein Mensch wissen. Dann sagte er, schlagen Sie auf, 1. Johannes 5, Vers 13. Und dann begann sie zu lesen, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Dann sagt er, zeigen Sie mir Ihre Bibel. Ich möchte, dass Sie das jetzt, deswegen auch diese Geschichte noch, dass wirklich sich bei euch einbrennt. Und diese Verse, im Englischen sagt man, learn by heart, auswendig lernen, im Herzen habt, auswendig kennt. Das trägt sich dann auch durch, das Wort Gottes. Zeigen Sie mir Ihre Bibel. Lesen Sie es noch einmal. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Er hat das viermal gelesen und hat ein Wort, das Wort wisset, nicht gesehen. Dahinter steht eine Macht, die will, dass du nicht dieses herrlichste Geschenk, ich habe ewiges Leben, was immer auch geschehen mag. Also ich möchte mich auf keinen Fall impfen lassen. Meine Frau ist da, insofern möchte ich auch nicht, aber locker, also kommt, wir sind jetzt schon alt und okay, dann gib dem Opium und Opium bringt den Opium so, dann wir haben ja schon und so weiter etliche Jahre. Jetzt unabhängig davon, das ist sozusagen die allergrößte Befreiung, egal wie ich sterbe. Ich habe Angst vor dem Sterben, aber nicht vor dem Tod. Ich weiß, wohin ich gehe. Und die Bibel sagt in diesem selben Abschnitt, wenn du das nicht weißt, machst du Gott zum Lügner. Ist dir das klar? Und wenn du es nicht weißt, geh auf deine Knie und sag, Herr, gib, dass ich diese Gewissheit habe. Da Römer 8, 16, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Denn der Herr sagt, wer nicht glaubt, hat das ewige Leben. Man fragt die Katholiken, so ging es mir dann in Österreich und auf der Hochschule dann, als ich gläubig wurde, glaubst du an Jesus? Ja. Hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Versteht ihr? Jesus sagt, wer nicht glaubt, hat das ewige Leben. Ja, wir glauben an Jesus. Ja, 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 natürlich, ja. Hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Du bist nicht besonders demütig. Johannesbrief sagt uns, du machst Gott zum Lügner. Du glaubst nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und die zweite Stelle, die müsst ihr auswendig kennen, ist eine wunderbare Stelle für Beerdigung. Rainer, 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisch Haus zerfällt, ihr kennt den Verfallssatz von Heinz Erhardt. Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. So geht's mir derzeit. Na ja, gut. Und da ist eine Kraft, die uns zerstört. Haare weg, hört mal Locken und so weiter. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus nicht von Menschenhänden gemacht, sondern das Ewige ist im Himmel von Gott gemacht. Bitte lernt 2. Korinther 5, Vers 1 auswendig. Wir wissen, sagt Paulus, unser irdisches Haus zerbricht, haben wir ein Haus, ewigen Himmel, nicht von Menschen, von Gott gemacht. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich habe mir vorgenommen, ich kenne ja so viele Leute, echte, treue Geschwister. Ich kenne gläubige Ärzte, die impfen die BioNTech. Ich kenne wirklich klare Brüder, andere, die sind vorsichtig. Ich kenne treue Geschwister, sagen, die Maßnahmen sind in Ordnung. Andere, du, ich habe da meine Fragezeichen. Ich habe in meinem Herzen schon, ich trenne mich von keinem Bruder, keiner Schwester, weil das sind ja nicht heilsentscheidende Tatsachen oder Anliegen, die diese Dinge anders sehen. Wichtig ist, dass wir ewiges Leben haben und du wirst ja nicht deswegen gerettet, ob du dich impfen lässt oder nicht für die Ewigkeit. Also da müssen wir diese Spannung mit Gnade und Liebe ertragen und dass wir das als Wichtiges hineintragen in eine Welt, die ja immer verunsicherter wird. Wir wissen, wir haben ewiges Leben durch die Gnade Gottes. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du gekommen bist, um diese Ketten des Todes zu sprengen. Wir denken an Hebräer 2, dass die Menschen durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang Knechte sind. Und deswegen bist du derselben Art teilhaftig geworden. und hast durch deinen Tod die Macht genommen, dem, der des Todes Gewalt hat, und hast uns befreit von dieser Todesfurcht, die über jedes Menschenleben eigentlich wie ein Damoklesschwert schwebt. Und Herr, jetzt sehen wir Versuche, dass man durch Transhumanismus ewiges Leben und ein globales Bewusstsein schaffen will. Wir leben in unglaublichen Zeiten und die Menschen, die das propagieren, sind davon zum Teil sogar überzeugt. Wir sehen die Macht der Verblendung, die kräftigen Irrtümer. Wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Ich bitte dich für meine Zuhörer, dass sie das festmachen in dieser Zeit der Unsicherheiten, der Erschütterungen. Und wir dürfen dann auch unsere Häupter erheben und aufblicken, weil sie unsere Erlösung naht. Du wirst kommen. Komme bald, Herr Jesus. Amen.